Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie geht es dir? Was würden Sie antworten, wenn jemand Sie das fragt? Ja, da sind Sorgen im Spiel und so gut geht's nicht, natürlich, aber das ist nicht die Antwort, die man normalerweise bekommt. Was würden Sie sagen, wenn man Sie fragt, wie geht's dir? Gut, Muscher. Ne? In Hamburg sagt man Muscher. Oft hört man auch zur Antwort, ja, ich kann nicht klagen. Ja, nicht? Und das klingt dann manchmal so, als ob man das richtig bedauert, dass man nichts hat, worüber man klagen kann. Nicht? Weil wir Deutschen sind ja manchmal nur dann glücklich, wenn wir uns beklagen können. Bloß bei dem schönen Wetter jetzt, die letzten Tage, geht das einfach nicht. Kann man sich gar nicht beklagen. Da muss man einfach raus in den Garten und die Heckenschere anmachen und den Rindenmulcher da ordentlich laufen lassen und so weiter. Also richtig schön Krach machen und einfach raus in die Natur und sich freuen. Und trotzdem gibt es gerade im Frühling und nachher auch im Herbst wieder, wenn der liebe Gott das grüne Tuch einrollt, das er jetzt über die Welt ausbreitet, Menschen, die etwas sensibler sind als andere, die ins Grübeln kommen. Denn, seien wir mal ehrlich, Grund zur Klage gibt es ja immer noch zuhauf. Auch wenn die Welt noch so schön ist jetzt und sich noch so schön mit einem grünen Kleid schmückt, wissen wir doch, sie ist nicht in Ordnung. Es gibt immer noch Kriegsgefahr im Nahen Osten. Und die Gefahr ist sogar ziemlich groß, dass aus diesem Krieg dort ein Flächenbrand wird, wie wir ihn im letzten Jahrhundert leider schon zweimal erlebt haben. Wir wissen, dass es überall auf der Welt Kriege und Auseinandersetzungen gibt, in denen täglich Menschen ums Leben kommen, Häuser zerstört werden, so wie Sie das hier in Hamburg erlebt haben, in den Feuerstürmen des Zweiten Weltkriegs. Und wir wissen leider eben auch, dass es unendlich viele Menschen auf der Welt gibt, die Hunger haben und nicht wissen, wovon sie sich oder ihre Kinder ernähren sollen. Grund zur Klage hätten wir also, wir Christinnen und Christen. Aber das kommt bei uns nicht so gut an, wenn man immer nur am Jammern ist und am Klagen. Als ich zum ersten Mal in ein evangelisches Pfarrhaus kam, da war das für mich so, als ob ich eine völlig neue Welt betreten würde. Die Menschen dort waren freundlich, lieb zueinander. Niemand erhob seine Stimme, keine lauten Töne. Alles war leise und gesittet und ja, total harmonisch. Ich war zuerst fasziniert von dieser für mich fremden Welt. Das kannte ich von zu Hause gar nicht. Da wurde losgebrüllt, wenn einmal was nicht gepasst hat und auf den Tisch gehauen. Und da gab es Streit und Zank und wie das so in jeder Familie eigentlich ja sonst so üblich ist. Nur da eben nicht. Heute denke ich, Mensch, wären die doch auch mal ein bisschen lauter geworden ab und zu. Denn Jesus hat ja nicht zu uns gesagt, wir sollen der Zucker der Welt sein und alles schön in den Zuckerwatte einpacken, sondern Salz der Erde sollen wir sein. Das hat er zu uns gesagt. Bloß, wenn man das macht, Salz in die Wunden streuen. und nicht zu allem Ja und Amen sagt und den Mund aufmacht und Unrecht auch benennt, kann das gefährlich werden. Es gibt viele, viele Länder auf der Erde, wo sie für ein Bekenntnis zu Jesus Christus noch ins Gefängnis gehen. Und auch der Apostel Paulus hat diese Erfahrung mehr als einmal machen dürfen. Für sein Eintreten für Gerechtigkeit und für die Sache von Jesus Christus wurde er mehrfach eingesperrt. Und dann erreichten ihn aber immer Nachrichten von den Gemeinden, die er gegründet hat. Als er einmal wieder im Gefängnis saß, da fragten die Leute aus Philippi ihn genau das, was ich sie am Anfang gefragt hatte. Wie geht's dir? Wie geht es dir denn? Er hat nicht geschrieben, mir geht's gut, aber die Antwort, die möchte ich Ihnen doch gerne einmal vorlesen. Meine lieben Brüder und Schwestern, schreibt er, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht hinderte. Im Gegenteil, allen meinen Bewachern hier und auch den übrigen Prozessteilnehmern ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft viele Christen neuen Mut und Zuversicht gewonnen. Furchtlos und ohne Scheu predigen sie jetzt Gottes Botschaft. Zwar verkündigen manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere aber lassen sich bei ihrer Predigt von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Jesus Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich. Und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, vertraue ich darauf, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Jesus Christus wie bisher so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Beides erscheint mir verlockend. Manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Gibt es etwas Besseres? Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich am Leben bleiben und zu euch zurückkommen werde. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude noch größer wird. Wenn ich erst wieder bei euch bin, werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus für mich getan hat. Wie geht es dir? Fragen wir ihn. Und was antwortet er? Der guten Nachricht geht es gut. Das Evangelium steht. Er selbst spielt dabei gar keine Rolle. Wie es ihm geht, dazu sagt er kein Wort. Aber er freut sich darüber, dass die gute Nachricht von Jesus Christus weiter verbreitet wird. So sehr hat er sein Leben verbunden mit seinem Auftrag, mit dem Leben von Jesus Christus. Er sagt, alles andere ist eigentlich völlig egal, wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Tja, wer ist denn Jesus Christus? Wissen wir das heute immer noch? Im Internet ist es immer einfach. Da kann man dann also so eine Anfrage stellen, who is, das ist ein Befehl, den man da eingeben kann, und dann kriegt man immer genau zur Antwort, wer hat jetzt diese Domain gepachtet und wem gehört die und so weiter. Und dann bekommt man also interessante Informationen über den Menschen, der dahinter steckt. Aber was wissen wir eigentlich heute noch genau von Jesus? Gar nichts. Keiner von uns kennt ihn so, wie er damals gelebt hat, in Fleisch und Blut. Das ist viel zu lange her, als dass irgendjemand sich da noch dran erinnern könnte. Und das, was wir erfahren über Jesus, erfahren wir erst lange Zeit nach seinem Tod, durch die Aufzeichnungen der Apostel, durch das, was jahrzehntelang immer wieder nur mündlich überliefert worden ist. Wir wissen nicht, wer Jesus in Fleisch und Blut gewesen ist. Wen wir kennen, von wem wir gehört haben, das ist der auferstandene Christus. Der Christus, der den Tod überwunden hat. Also nicht der Lebendige, wie er vor seinem Tod war, sondern der Auferstandene. Der ist uns bekannt. Und wie sieht er aus? Wer ist Christus, der Auferstandene? Who is Christus? Sehen Sie sich um. Blicken Sie mal den Menschen neben Ihnen in die Augen. Oder mir. Wir, die wir getauft sind, auf den Namen von Jesus Christus. Wir, seine Gemeinde. Wir sind der neue Leib, in dem er heute lebt. Wir, die christliche Gemeinde, sind der Leib, der vom Geist der Liebe zusammengehalten wird, den Jesus den Menschen damals vermittelt hat. Der durch den Jesus, den Christus, in die Welt gekommen ist. Gottes Geist der Liebe formt uns zu dem neuen Leib von Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wie geht es dir, wenn wir uns umsehen, wenn wir in den Spiegel blicken, wenn wir uns mal Bestandsaufnahme machen von unserer christlichen Gemeinde, werden wir zugeben müssen, da gibt es all das, von dem Paulus hier schreibt. Da gibt es Neid und Missgunst, Eigennutz. Da gibt es Leute, die einander Kummer bereiten, dass man schlaflose Nächte hat manchmal. Und andere kommen mit Hintergedanken in die Kirche. Aber bei allem, was Grund zur Klage gibt, gibt es auch immer wieder Anlass zur Freude und Gründe, an diesem Leib ein lebendiges Glied zu sein und zu bleiben. Und der größte Grund, sich freuen zu dürfen, das ist die gute Nachricht, dass Christus den Tod besiegt hat. Dass Tod, Leid, Krankheit, Not, all diese Dinge, die das Leben uns schwer machen und die es in uns finster werden lassen, vertrieben wurden von dem Licht der Auferstehung am Ostermorgen. Wir haben am Freitag im Bibelkreis noch darüber gesprochen. Es gibt in der russischen Kirche eine wunderschöne Sitte, wenn am Ostermorgen die Sonne aufgeht, dann sitzen die Menschen auf dem Friedhof und frühstücken dort. Und wenn die Sonne aufgeht, dann lachen sie. Dann lachen sie den Tod einfach aus. Du hast verloren, Alter. Du hast keine Macht mehr über uns. Du kannst uns nichts mehr anhaben, denn Christus lebt und mit ihm lebe auch ich. Dieser neue Leib, in dem Christus lebt, der stirbt nie, weil er aus Geist ist und nicht aus Fleisch und Blut. Wir werden leben, auch wenn wir selbst einmal sterben müssen. Es geht weiter mit der guten Nachricht. Wenn wir das nur, wenn wir nur das kapiert haben, dann können wir nächstes Mal, wenn jemand uns fragt, wie geht's dir, liebe christliche Gemeinde, antworten: Dem Evangelium geht's gut. Amen.